Vor unserer Bibelbetrachtung möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, dir gebührt unser Lobgesang, dir gebührt alle Ehre, weil du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hast, um uns zu erlösen. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns auch sein Wort gegeben hast, durch das du auch heute Abend zu uns redest. Wir bitten dich um offene Herzen, um offene Ohren, und auch um deine Gnade bei allem Austauschen im Anschluss an die Bibelbetrachtung. Amen. Heute kommen wir in unserer Betrachtung von der Bergpredigt zu dem Abschnitt, wo es um die echte Frömmigkeit geht. Wir lesen dazu Matthäus 6, die Verse 1 bis 8 und dann die Verse 16 bis 18. Die Verse, die wir dazwischen auslassen, die Verse 9 bis 15, da steht das Vater unser. Mit diesem Gebet beschäftigen wir uns dann nächstes Mal. Aber die Verse, die ich angegeben habe, die bilden eine schöne Einheit. Von daher Matthäus 6, die Verse 1 bis 8 und dann 16 bis 18. Jesus spricht in diesem Abschnitt drei Bereiche vom gottesfürchtigen Leben an. Einmal das Geben, dann das Beten und schließlich das Fasten. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 4. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Ich habe jetzt hier nach der Schlachter 2000 gelesen. Wer nicht diese Übersetzung hat, der wird wahrscheinlich gedacht haben, bei mir steht da etwas anderes. In Vers 1, da wird dann bei den anderen nicht von Almosen die Rede sein, sondern von Frömmigkeit oder von Gerechtigkeit. Und dann noch etwas in Vers 4, da steht dann nicht, da wird dir öffentlich vergelten, sondern nur, der wird dir vergelten. Und da kann man sich fragen, woher kommen diese Unterschiede? Diese Unterschiede kommen daher, weil wir heute nicht mehr das Original in Griechisch haben, sondern wir haben heute nur Abschriften vom Original. Und also nicht nur Abschriften vom Original, sondern Abschriften von den Abschriften von den Abschriften vom Original, ungefähr so. Und in diesem Überlieferungsprozess ist es so, dass da verschiedene plötzlich Wörter auftauchen. Wir haben hier dann statt Frömmigkeit oder Gerechtigkeit dann in anderen Handschriften Almosen stehen. Das Wort öffentlich steht in einigen Handschriften und in anderen Handschriften steht das nicht. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, ist die Bibel dann überhaupt uns zuverlässig überliefert worden? Können wir ihr vertrauen, wenn das mal so ist, mal so in den verschiedenen Handschriften? Und ich muss sagen, jawohl, wir können der Bibel zu 100% vertrauen. Die Bibel ist absolut zuverlässig überliefert worden, auch wenn wir heute nicht mehr so das Original haben. Wenn wir die ganze Überlieferungsgeschichte der Bibel anschauen und das vergleichen mit den Überlieferungen mit anderen Schriften von der Antike, da stellen wir fest, kein Buch der Antike ist so gut überliefert worden wie das Neue Testament. Vom Neuen Testament, da haben wir über 5000 Handschriften. Von Julius Caesar, der gallische Krieg, haben wir 10 Handschriften. Die älteste Handschrift, also Julius Caesar, der hat ja so 40, 50, 60 vor Christus gelebt. Die älteste Handschrift, wo wir von Julius Caesar haben, oder die älteste Manuskript von seinem gallischen Krieg, ist aus dem ungefähr von 900 nach Christus. Möglicherweise haben wir vom Neuen Testament schon aus dem ersten Jahrhundert das ein oder andere Manuskript und Papyrusfetzen. Ganz sicher haben wir ungefähr 125 nach Christus eine Papyrus, den P52, wo vom Johannesevangelium ist. Und der Johannes hat ja sein Evangelium ungefähr 90 nach Christus geschrieben. Das heißt, das könnte sogar eine Abschrift vom Original sein. Aber das ist nur ein kleiner Papyrusfetzen. Aber sonst größere Handschriften haben wir aus dem 2. Jahrhundert, aus dem 3., aus dem 4. Jahrhundert. Also wir haben eine viel, viel bessere Überlieferung. Und wenn man so das Ganze rekonstruiert, kann man eigentlich heute ungefähr zu 99% das Original rekonstruieren, aufgrund von den Handschriften, wo man hat. Und wenn man jetzt die Unsicherheiten anschaut, wo man hat, gerade die zwei, die ich hier heute Abend erwähnt habe, dann sind es Unsicherheiten, die überhaupt nicht unseren Glaubensinhalt betreffen, sondern das sind es Banalitäten eigentlich von der Überlieferung her. Denn achten wir mal, was für einen Unterschied macht es, wenn wir hier lesen, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, oder habt Acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht vor den Leuten übt. Das eine ist einfach konkret, Almosen, das andere ist das Allgemeine, die Frömmigkeit. Und wenn es um die Frömmigkeit oder die Gerechtigkeit geht, da kann man dann sagen, das ist die Überschrift übers Almosen geben, übers Beten, übers Fasten, und das andere, da steigt man gerade halt schon ins konkrete Almosen geben ein. Also für unseren Glaubensinhalt macht es keinen Unterschied, eine Banalität. Oder wenn es dann in Vers 4 heißt, dann wird euch Gott vergelten, oder das wird euch Gott öffentlich vergelten. Aus anderen Bibelstellen wissen wir, dass Gott uns sichtbar das vergelten wird, was wir für ihn tun. Und wenn es sichtbar ist, dann ist das in der Öffentlichkeit, dann wird das gesehen. Also ob das jetzt hier ausdrücklich heißt, Gott wird uns das öffentlich vergelten, oder ob das nicht ausdrücklich heißt, dass Gott uns öffentlich vergelten wird, aber er wird uns öffentlich vergelten, macht für uns überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, wir können der Bibel zu 100% vertrauen. Warum sage ich das? Warum mache ich da diesen langen Exkurs deswegen? Wir wissen ja alle, dass wir der Bibel vertrauen können. Das mache ich deshalb, weil in manchen christlichen Kreisen, da schlägt man sich halbers die Köpfe ein, was ist die richtige Bibelübersetzung, auf welchen Handschriften genau beruht die Übersetzung, die man da verwendet. Einige sagen, nur die Schlachter 2000, ja, keine andere. Also ich bin da anderer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns die Köpfe deswegen einschlagen sollen, sondern ich bin der Meinung, wir sollten die Bibel lesen, egal in welcher Übersetzung. Klar, es gibt bessere und weniger gute Übersetzungen, aber das Wichtige ist doch, wie wir die Bibel in unser Leben übersetzen. Ob wir die Bibel lesen, nicht ob wir die richtige Bibelübersetzung haben, sondern ob wir die Bibel lesen und dann auch tun, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass wir die Bibelübersetzung haben, wo möglichst segensreich ist, sondern dass wir zum Segen werden für unsere Menschen, weil wir tun, was in der Bibel steht. Das ist das Entscheidende. Aber ich möchte hier mit diesem Exkurs zur Bibelübersetzung und den Handschriften enden und zu dem kommen, was Jesus hier in diesem Abschnitt der Bergpredigt sagt. Jesus warnt uns hier davor, nur dann Gutes zu tun, Almosen zu geben, Taten der Barmherzigkeit sozusagen machen, wenn wir dann gesehen werden. Jesus warnt uns, nur dann Gutes zu tun, damit wir gesehen werden. Damit will Jesus nicht sagen, unser Glaube soll ein privatisierter Glaube sein. Also niemand soll sehen, wenn wir Gutes tun, das darf gar nicht sichtbar werden. Nein, weil Jesus hat ja in der Bergpredigt selbst, im Kapitel vorne dran, gesagt in Matthäus 5, Vers 16, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Leuten, damit sie unsere guten Werke sehen und Gott den Vater im Himmel preisen. Und jetzt ist etwas interessant, wenn man nämlich ins Griechische hineinschaut, da sieht man in Matthäus 5, Vers 16, wo das Positive gesehen werden ist, und hier an der Stelle, da gebraucht Jesus zwei verschiedene Worte für sehen oder gesehen werden. Wenn Jesus hier sagt, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, dann steht da im Griechischen Theatenai. Kennt ihr das Wort Theatenai von irgendwas her? Theater? Ja, das ist genau das Wort hier. Unser Glaube, der soll sichtbar werden vor den Menschen, durch gute Werke. Aber unser Glaube soll kein Theater sein. Dass wir nur vor den Leuten so tun, ja, wir sind gut, wir tun Gutes und schau her, was ich hier alles mache. Nein, wenn unsere Frömmigkeit, unsere guten Werke nur ein Theater sind, dann hat das bei Gott keinen Wert. Meine Frau hat einmal einen dreimonatigen Afrika-Aufenthalt gemacht, so einen Kurzzeiteinsatz mit einer Missionsgesellschaft. Und wir waren damals erst befreundet und dann hat sie mir erzählt, wie man dort in der Kirche die Kollekte eingesammelt hat. Da stand jemand vorne mit dem Kollektenkorb und dann gab es einen Teil im Gottesdienst, wo die Kollekte eingesammelt wurde und dann sind alle Leute so in der Reihe nach vorne gekommen und dann hat man gesehen, wer bleibt sitzen, wer steht auf und so. Also alle mussten da zwangsläufig irgendwie aufstehen und dann vorne ihre Kollekte eingeben. Also das wurde sehr zelebriert und so das ganze Kollekten einsammeln. Für uns hier wäre das sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Andere Länder, andere Sitten, uns käme so etwas nie in den Sinn. Uns käme es auch nie in den Sinn, wovor Jesus hier warnt, herumposaunen, was wir alles Gutes geben und Almosen geben und so. Das käme uns nicht in den Sinn, denn wir sind hier ja in der Schweiz. Und doch haben wir Grund, von Jesu Aussagen hier etwas zu lernen. Was bedeutet das nämlich, wenn Jesus sagt, beim Almosen geben, beim Barmherzigkeit üben, beim Gutes tun, soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Das bedeutet, wenn wir barmherzig sind, wenn wir Gutes tun, wenn wir spenden, dann sollen wir nicht berechnend sein, sondern sollen mit beiden Händen geben. Mit beiden Händen, das heißt offenherzig sein, mit ganzem Herzen dabei sein. Konkret, dass bei uns Gedanken wie, jetzt habe ich da schon Gutes getan, jetzt brauche ich da nichts mehr Gutes tun, ich habe ja meinen Obolus schon gegeben. Solche Gedanken, die sollen bei uns passé sein. Nicht, dass wir berechnen sind, da habe ich schon, also muss ich jetzt nicht mehr. Nicht berechnen. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Wenn wir barmherzig sind, dann kann es auch passieren, dass wir mal übers Ohr gehauen werden. Das kann einem passieren, weil da bittet jemand einen um finanzielle Hilfe und vielleicht kann der noch ganz schön fromme Worte gebrauchen und dann lassen wir unser Herz erweichen und dann geben wir, und weil der so gut geredet hat, geben wir vielleicht noch einen größeren Betrag Und dann im Nachhinein denken wir, ja, jetzt wurde ich übervorteilt. Jetzt hat er mich betrogen. Eigentlich hätte er gar keine finanzielle Hilfe nötig gehabt, aber der wollte mir einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und wenn jetzt die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dann können wir bei der rechten vielleicht mal übervorteilt werden, übers Ohr gehauen werden. Und dann das nächste Mal, wenn jemand Not leidet, dann helfen wir der. Und dann denken wir nicht, oh, ich wurde jetzt übers Ohr gehauen und jetzt helfe ich nicht mehr. Klar, wir werden ein bisschen weiser, wir achten schon ein bisschen drauf, wem wir geben und so. Wir werden ein bisschen vorsichtiger, aber wir lassen unser Herz deshalb nicht hart werden. Besser einmal zu viel barmherzig gewesen sein, wie das, und einmal übervorteilt werden, wie dass wir hartherzig werden. Das ist schlimmer. Schlimmer, als dass wir eins oder zweimal oder dreimal übervorteilt werden, ist, dass wir ein hartes Herz bekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Wir wollen unser Herz von der Barmherzigkeit Gottes prägen lassen. Wir selbst haben die Barmherzigkeit Gottes erfahren, deshalb wollen wir auch barmherzig sein. Weiter bedeutet das, wenn die Rechte nicht weiß, was die Linke tut, dass wir uns nicht die Frage stellen, was bringt mir das, wenn ich eine Tat der Barmherzigkeit mache? Wir streben nicht nach Dank oder Anerkennung, das sagen, oh, das hast du aber gut gemacht, sehr gut, vorbildlich, oder dass wir großen Dank von den Leuten erwarten, sondern wir sind barmherzig ohne Anerkennung, ohne Dank von den Leuten, sondern wir sind deshalb barmherzig, weil wir selber von Gott viel Gutes erfahren haben, weil wir selber Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Und das ist der Anlass, warum wir barmherzig sind, warum wir Gutes tun. Und jetzt ist es so, dass Gott uns all das Gute, all das, was wir im Namen vom Herrn Jesus tun, wird er uns einmal vergelten. Zum Teil erfahren wir schon hier auf unserem irdischen Leben, bei unserem irdischen Leben, wie Gott uns Dinge vergilt, wo wir denken, wow, das habe ich gar nicht verdient. Und wo Gott uns Gutes tut, weil wir Gott Gutes getan haben, weil wir uns von Gott haben brauchen lassen. Aber das ist nicht immer so. Das muss ich hier ganz fest unterstreichen, das ist nicht immer so. Nicht immer erfahren wir hier in unserem irdischen Leben, dass Gott uns das vergilt, was wir für ihn tun. Wer das behauptet, der verkündigt das Wohlstandsevangelium. Und es gibt genügend solche Leute, die das behaupten. Die sagen, gib nur fleißig Gott, gib nur fleißig deinen Zehnten in die Gemeinde, möglichst dem Pastor, dass er ein dickes Auto fahren kann und so. Und wenn du das tust, dann wirst du materiell gesegnet. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Manchmal, da schenkt Gott es tatsächlich so, wo wir irdischen Segen erleben. Aber die Verheißung, die wir haben, ist auf das Preisgericht bezogen. Dort wird uns Gott alles öffentlich, alles sichtbar vergelten, was wir im Namen vom Herrn Jesus getan haben. Und wenn Gott uns jetzt schon vergilt, dann wollen wir das dankbar entgegennehmen. Wir dürfen es auch genießen, aber wir wollen es nicht einfach nur egoistisch genießen, sondern mit dem, was Gott uns gibt, dann auch wieder Gutes tun. Das vertraut uns Gott an, damit wir Segensträger sein können. Wir kommen zum zweiten Punkt der rechten Frömmigkeit, zum Beten. Wir lesen die Verse 5 bis 8. Da sagt der Herr Jesus, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf, und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. In der Gefahr, dass wir an den Straßenecken stehen und dort öffentlich beten, um von den Leuten bewundert zu werden, stehen wir nicht. Wir stehen heute aber in einer ganz anderen Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, dass unser Glaube so sehr privatisiert ist, dass er überhaupt nicht sichtbar wird. Dass wir, wenn wir vielleicht ins Restaurant gehen, uns genieren vor dem Essen zu beten oder sonst, dass unser Glaube so, wir den so persönlich für uns leben, dass die Leute gar nicht erkennen, da ist ein Unterschied zwischen dem und einem Normalsterblichen, sondern der Glaube ist so sehr privatisiert. Und wenn Jesus sagt, dass wir im verschlossenen Kämmerlein beten sollen, da meint Jesus nicht damit, unser Glaube soll so privatisiert sein, dass er von niemandem erkannt wird. Nein, in der Heiligen Schrift, da finden wir nämlich ganz viele verschiedene Glaubensvorbilder, die auch in der Öffentlichkeit öffentlich sichtbar gebetet haben. Ganz bekannt Daniel, wo da Befehl auskam, niemand anders soll irgendetwas erbitten, außer vom König. Da hat Daniel trotzdem zu Gott gebetet. Klar, er war da in seinem Kämmerlein, aber die Fenster, die waren offen. Die Feinde von Daniel konnten sehen, er betet zu seinen festgesetzten Zeiten, und er wurde gesehen. Er hat so gebetet, dass er gesehen wurde. Er hat sich nicht geschämt für seinen Glaube. Er hat seinen Glauben nicht privatisiert gelebt. Oder wenn wir Stephanus anschauen in Apostelgeschichte 7, der hat vor der ganzen Schar, die da war, die ihn verurteilte und die ihn dann auch steinigte, da hat der Stephanus gebetet, öffentlich, in aller Öffentlichkeit. Auch Paulus auf seiner Reise nach Rom, wo das Schiff da in große Seenot kam, was hat er gemacht? Vor der ganzen Schiffsmannschaft hat er öffentlich gebetet. Zudem finden wir auch, dass im Neuen Testament, dass das gemeinschaftliche Gemeindegebet einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Nicht einfach nur im geschlossenen Kämmerlein für sich alleine beten, sondern auch in der Gemeinschaft von der Gemeinde. Und mir ist es gerade auch für unsere Gemeinde ein wichtiges Anliegen, dass die Gebetstreffen, die wir haben, noch besser besucht werden. Das ist ein Wunsch, dass die noch viel, viel besser besucht werden. Wir haben ja extra an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Gebetstreffen, um möglichst vielen das möglichst einfach zu machen, daran teilzunehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber ist jetzt hier nicht unbedingt das Thema. Von daher möchte ich das auch als Klammerbemerkung wieder zur Seite schieben. Wenn Jesus sagt, man soll im stillen Kämmerlein beten, dann geht es ihm darum, dass unser Beten kein Showbeten ist. Bei dem es darum geht, wie wir vor den anderen Leuten dastehen, dass sie sehen, wow, wie der betet, das beeindruckt mich aber, so gesalbt, wie der betet, ja, das ist einfach schön. Nee, darum geht es nicht beim Beten. Wenn wir durch unser Beten den anderen Leuten zeigen wollen, wie geistlich wir sind, wann wir immer beten und wie viel wir Zeit im Gebet verbringen und ja, wie wir eigentlich geistliche Leute sind und die Bewunderung von unseren Mitmenschen haben wollen, dann ist das nicht die richtige Haltung. Dann ist es eigentlich ein Heucheln. Jesus führt hier auch weiter aus, dass wir Gott nicht mit vielen Worten beeindrucken können. Gott hat es überhaupt nicht nötig. Warum hat Gott es nicht nötig? Weil Gott ja sowieso schon weiß, was wir alles benötigen. Deshalb müssen wir Gott da nicht mit großen Worten beeindrucken. Und manchmal ist es so, dass wir ja im Gebet Gott ein bisschen so argumentativ nachhelfen wollen. Kennt ihr das auch? Da sagen wir, aber Herr Jesus, du weißt doch um die und die Situation und jetzt wäre es gut, wenn du doch dies oder jenes so handeln würdest. Also manchmal passiert es einem einfach im Gebet. Da helfen wir Gott, wir argumentativ nach, weil wir denken, Gott weiß nicht. Also wir denken es natürlich nicht, aber irgendwie ja, wissen wir es doch, wie Gott genau handeln sollte. Wir haben unseren Plan, was Gott machen sollte und so. Aber das hat Gott gar nicht nötig, dass wir ihm sagen, wie der Plan eigentlich aussehen müsste. Weil Gott es ja sehr viel besser weiß wie wir. Gott ist allwissend und Gott hat alle Weisheit. Und da müssen wir Gott nichts vorschreiben, wie er genau zu handeln hat. Beten bedeutet auch nicht, dass wir Gott mit einer besonders langen und intensiven Frömmigkeitsübung zufriedenstellen müssten. Und wenn wir Gott genügend zufriedengestellt haben durch unsere Gebete, dann belohnt er das. Nein, Gott wünscht sich, dass unser Beten keine Show ist. Das Beten im biblischen Sinne ist keine fromme Leistung, die wir erbringen müssen, damit Gott mit uns zufrieden ist, sondern Beten ist im biblischen Sinne ein Ausdruck von unserem persönlichen Vertrauen auf Gott. Und das braucht keine großen, salbungsreichen Worte, sondern das braucht einfach ein kindliches Herz, das zu seinem Vater im Himmel geht und dort ihm sagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Mit einfachen Worten. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Gebet vom Vater unser, wo das in wunderbarer Weise auch zum Ausdruck kommt, worum es im Gebet eigentlich gehen soll. Entschuldigung. Um in rechter Weise beten zu können, da brauchen wir nicht viele Worte, da brauchen wir nicht gute argumentative Worte. Dass Gott seinen Arm bewegt und handelnd in unser Leben eingreift, das hängt nicht von der Intensität unseres Gebetes ab, sondern Gott ist souverän. Gott ist souverän. Manchmal, da ist es sogar so, dass Gott unsere Gebete erhört, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen zu beten. Ist euch vielleicht auch schon mal passiert, also mir ist es schon das ein oder andere Mal passiert, dass Gott gehandelt hat, bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin zu beten. Und doch gibt es immer wieder auch Situationen, wo es angebracht ist, in besonderer, intensiver Weise im Gebet zu stehen und vor Gottes Angesicht zu kommen. Jesus spricht dies in den Versen 16 bis 18 an, wo vom Fasten die Rede ist. Wir lesen das miteinander, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Da sagt Jesus: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. In der Bibel, da finden wir ganz verschiedene Begebenheiten und auch verschiedene Personen, wo gefastet wurde. Zum Beispiel bei der Königin Esther, als sie zum König ging und sie Angst hatte, wie wird der König reagieren, da hat sie ihr Volk gebeten, doch 3 Tage lang für sie zu fasten. Oder David, als sein Sohn im Sterben lag, da hat er nichts gegessen, nichts getrunken, er hat gefastet. Wir erfahren von Daniel, dass er gefastet hatte. Wir erfahren von Jesus, bevor er sein öffentliches Wirken begonnen hatte, da hat er 40 Tage und Nächte lang gefastet in der Wüste. Und in der Zeit ist der Teufel gekommen und hat ihn verführt. Eines Tages, wo die Jünger von Jesus einen Dämonen austreiben wollten, da haben sie festgestellt, sie können es nicht und sind zu Jesus gekommen. Jesus konnte das natürlich und dann haben die Jünger gefragt, warum konnten wir den nicht austreiben? Und Jesus hat gesagt, diese Art, die kann nur ausgetrieben werden durch Beten und Fasten. Von Paulus erfahren wir auch, dass er an verschiedenen Situationen gefastet hat. Worum geht es beim Fasten? Ganz klar, beim Fasten, da verzichtet man auf die Nahrungsaufnahme. Also da isst man kein Brot, kein Fleisch und so. Das ist Fasten. Und Jesus hat beim Fasten, bevor er öffentlich aufgetreten ist, ja 40 Tage und Nächte lang gefastet. Und als der Teufel dann zu ihm kam und sagte, mach doch aus diesem Stein Brot, hat Jesus was ganz Interessantes geantwortet. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Mit anderen Worten hat da Jesus eigentlich in wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht, worum es beim Fasten geht. Beim Fasten, da bringt man auch äußerlich mit unserem Körper zum Ausdruck, ich bin ganz von Gott, dem Schöpfer, abhängig. Ich bin nicht abhängig von der Schöpfung. Wir wissen, Getreide, wo man ja dann Mehl und dann Brot draus macht, das ist Schöpfung. Wir sind nicht in erster Linie von der Schöpfung abhängig, sondern von Gott. Und nachdem dann das Getreide gewachsen ist, da kommt dann der Müller und dann der Bäcker. Menschen kommen, die das Getreide bearbeiten. Wir sind auch nicht in erster Linie von Menschen abhängig, sondern wir sind in allererster Linie von Gott abhängig. Und manchmal sind wir so in einer schwierigen Situation, wo wir nicht wissen, wie soll es da weitergehen, weil das sind zwischenmenschliche Konflikte, da ist es menschlich schwierig oder da sind die Umstände ganz, ganz schwierig, so wie bei der Königin Esther. Und dann kann es für uns angebracht sein, dass wir fasten, dass wir nicht nur im Gebet mit unserem Geist, mit unserem inneren Menschen zum Ausdruck bringen, Herr, ich brauche deine Hilfe, sondern dass wir auch mit unserem äußeren Menschen zum Ausdruck bringen, wir sind ganz von Gott abhängig. Darum geht es eigentlich beim Fasten. Also ist nochmal wie beten, bloß nochmal eine Stufe intensiver, wo wir nochmal Gott zum Ausdruck bringen, ich vertraue dir zu 100%. Nicht nur im Inneren, sondern auch mit meinem äußeren Menschen, dass du versorgst, dass es auf dich, auf dein Handeln angeht. Darum geht es beim Fasten. So, eine ganz systematische Sache zum Fasten. Wann genau sollen wir wie fasten und so, das finden wir in der Heiligen Schrift nicht. Die Pharisäer, die hatten da so eine Systematik vom Fasten. Aber wir finden so eine Systematik in der Heiligen Schrift nicht. Aber etwas macht Jesus uns deutlich. Beim Fasten muss es so sein wie beim Geben oder beim Beten. Es darf kein Schauspiel sein. Die anderen Menschen, die sollen nicht mitbekommen, wenn man am Fasten ist, sondern Das ist eine Sache zwischen uns und zwischen Gott. Von daher ist es auch gut, wenn das nicht offensichtlich ist, wenn wir fasten. Gott sieht es und das genügt. Und er wird auch unser Vertrauen auf ihn belohnen. Wir haben gesehen, das, worauf es beim Glaubensleben, bei der echten Frömmigkeit ankommt, sei es beim Geben, sei es bei Taten der Barmherzigkeit, beim Beten oder beim Fasten, das ist, dass wir Gott von ganzem Herzen vertrauen. Und dass wir von Herzen barmherzig sind, weil Gott unser Herz verändert hat. Echte Frömmigkeit ist kein Schauspiel, sondern bei der echten Frömmigkeit geht es darum, dass wir Gott vertrauen und uns von Gott als Werkzeuge in dieser Welt brauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Im Anschluss daran singen wir noch ein Lied und dann haben wir Zeit, uns anhand von zwei Fragen noch an den Tischen auszutauschen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, dass du zu uns redest. Du weißt, wo es Dinge gibt, wo wir vielleicht in unserem Leben ändern sollten. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen, dass unsere Frömmigkeit kein Schauspiel ist, sondern dass unser gelebtes Glaubensleben Ausdruck vom Vertrauen dir gegenüber ist. Und dass du uns brauchen kannst zum Segen in der Welt, dafür bitten wir dich ganz herzlich. Amen.